Was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Was wollt ihr euren Kindern erzählen, wenn ihr die morgens zur Kita bringt und müsst in der U-Bahn erst über 5 Menschen steigen, die in Schlafsäcken dort liegen? Was ist eure Antwort darauf? Bei uns sind Menschen, die haben diese sehr hochschwelligen Angebote, die eben dazu dienten, wieder in eigenen Wohnraum zu kommen, nicht geschafft, haben das frühzeitig beendet oder haben den Zugang gar nicht gefunden. Was wir brauchen, um Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit zu überwinden, das ist wirklich so ein Zusammenspiel von sämtlichen Playern. Das kann nicht die Wohnungswirtschaft alleine schaffen.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Willkommen zu dieser Folge, am Mikrofon Michael Divé. Finale dieser 7. Staffel und heute geht es um das Thema Housing First. Ein viel beachteter Ansatz, um Wohnungslosigkeit zu überwinden. Rund 900.000 Menschen in der EU sind ohne Wohnung. Die Zahl kommt vom Europäischen Dachverband der Wohnungslosenhilfen. In Deutschland wurde unter Regie der Bundesregierung ein nationaler Aktionsplan zur Überwindung der Wohnungslosigkeit entwickelt. Bis 2030 soll das gelingen, auch mit Hilfe der Initiativen Housing First. Zu Gast heute Corinna Münchow, Vorstandsvorsitzende beim Bundesverband Housing First. Herzlich willkommen, Corinna Münchow.
Vielen Dank für die Einladung, bin sehr gespannt.
Schön, dass Sie da sind. Unser Thema heute ist Housing First als ein Teil der Lösung, um die Wohnungslosigkeit hierzulande zu überwinden. Es gibt jetzt auch diesen Bundesverband Housing First, dem Sie vorstehen. Stellen Sie Ihre Institution bitte vor.
Ja, sehr gerne. Ich möchte erzählen, wie es dazu gekommen ist. Es gab in erster Linie Housing First Projekte in Großstädten, wo deutlich wurde, dass das, was es in der Wohnungsnotfallhilfe gibt, nicht ausreichend ist. Wir haben uns Housing First nicht ausgedacht. Es kommt ursprünglich aus Amerika und wollten diesen Ansatz einmal ausprobieren. Wie das im Detail funktioniert, kommen wir wahrscheinlich später noch drauf und haben dann aber gemerkt, dass wir in den Vereinen einzeln im Bundesgebiet, in den Städten, alle an den gleichen Fragen arbeiten, mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen haben und haben uns erstmal nur lose vernetzt werkt. Da haben wir ja in der Corona-Zeit ganz gut gelernt, wie das funktioniert und haben uns da ganz regelmäßig abgesprochen, besprochen und es ist relativ schnell die Idee gereift, dass wir uns in einer Form zusammengießen müssen, mit der wir noch sehr viel mehr erreichen können und zwar nämlich auch auf Bundesebene mit der Politik ins Gespräch zu kommen, auch auf Bundesebene mit der Wohnwirtschaft ins Gespräch zu kommen, aber uns auch untereinander zu vernetzen, von den Best-Practice-Beispielen zu lernen, um uns gemeinsam weiterentwickeln, Standards zu setzen. Das ist die Idee, die der Bundesverband verfolgt und das machen wir jetzt seit Herbst 2022. Wir sind also noch ganz jung und lernen noch ganz viel und haben, glaube ich, aber auch schon viel in der kurzen Zeit machen können.
Also es geht um Vernetzung von lokalen Initiativen, richtig, aber auch um mehr Schlagkraft sozusagen auf Bundesebene. Ich habe neulich sprechen können mit der Bundesministerin Clara Geiwitz auch über das Thema Housing First als Teil eines nationalen Aktionsplans. Clara Geiwitz, die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Hören wir mal rein. Nationaler Aktionsplan zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit bis Ende 2030. Was steht da drin? Was sind die wichtigsten Punkte für Sie?
Ganz wichtig ist, dass es ein Aktionsplan, der nicht nur von der Bundesregierung ist, sondern zusammen mit den Ländern, Kommunen und ganz vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren, weil natürlich die Überwindung der Obdachlosigkeit etwas ist, was ganz, ganz viele Ansätze braucht. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass Obdachlose häufig nicht mehr krankenversichert sind. Das heißt, wir müssen schauen, dass sie wieder in die Krankenversicherung kommen. Das Wohnungsministerium hat diesen Plan koordiniert, weil natürlich der Zugang zu Wohnungen ganz wichtig ist für die Überwindung der Obdachlosigkeit. Aber wir haben auch soziale Faktoren, wir brauchen auch genug Therapieplätze. Also die Ursachen für Obdachlosigkeit sind vielfältig und auch die Überwindung ist etwas, was sehr, sehr viele gemeinsame Anstrengungen braucht.
Sie haben es gerade schon gesagt, es ist eine Schnittstelle zwischen Bund, auch verschiedene Ministerien, die Länder, die Kommunen. um Wohnungslosigkeit zu bekämpfen oder zu überwinden. Wie kann das gelingen?
Also ganz wichtig ist natürlich erstmal, dass wir wieder mehr Sozialwohnungen haben. Wir hatten in der alten Bundesrepublik 3 Millionen Sozialwohnungen, jetzt ist es nur noch 1 Million. Und diese 2 Millionen Sozialwohnungen fehlen natürlich auch für Menschen, die wenig Geld haben, die aus der Obdachlosigkeit wieder in eine Wohnung vermittelt werden sollen. Gerade Housing First braucht natürlich auch Wohnungen, die vermittelt werden können. Und deswegen haben wir die Mittel massiv gesteigert für den sozialen Wohnungsbau. Und damit können auch Spezialprojekte für die Überwindung von Obdachlosigkeit gebaut werden, aber natürlich auch ganz normale Sozialwohnungen, wo dann solche Housing First Projekte auch Wohnungen bekommen.
Was ist für Sie der wichtigste Vorteil an diesem Housing First Ansatz?
Also es zeigt sich einfach, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Menschen dauerhaft ihre Obdachlosigkeit überwinden können. Und das Rollenmodell ist ja Finnland, das habe ich mir auch angeschaut. Die haben natürlich über Jahre auch einen Aufbau von Wohnungen für diese Y Foundation, die diese Housing First Projekte dann macht, schaffen können. Und auch hier hat sich gezeigt, der überparteiliche Konsens, dass man Obdachlosigkeit überwinden will, dass man dafür Wohnungen braucht, war ganz, ganz wichtig. Ein Punkt ist auch bei dem finnischen Modell noch nicht geklärt, nämlich wie gehen wir mit Menschen um, die aus anderen EU-Ländern bei uns sind und obdachlos sind. Das muss also auch ein Thema sein, was wir in den EU-Gremien, und da trage ich das Thema auch immer wieder hin, klären müssen. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass Menschen aus anderen Ländern hier bei uns obdachlos geworden sind, und wie unterstützen wir sie, damit sie auch wieder nach Hause können?
Dankeschön, Frau Geiwitz.
Sehr gerne.
Also, nationaler Aktionsplan zur Überwindung der Wohnungslosigkeit ist vorgelegt. Housing First ein Teil der Lösung, um das hinzukriegen bis 2030, so ungefähr, das ist das Ziel. Erklären Sie uns mal den Housing First Ansatz. Gehen wir mal ins Detail.
Ich würde ganz gerne schon vorweg schieben, dass Housing First nicht die Lösung sein wird, sondern tatsächlich wirklich nur ein Baustein ist. Dazu muss man vielleicht verstehen, dass wir ein relativ gut ausgebautes Wohnungsnotfallhilfesystem haben, das aber nicht ausreicht, und das liegt unter anderem eben auch an den erschwerten Zugang zu den bezahlbaren Wohnungen, der immer knapper wird und zu knapp ist, um alle damit zu versorgen. So, was macht Housing First? Wir orientieren uns an das Konzept von Samson Barris, der das in den USA entwickelt hatte, schon vor 30 Jahren ungefähr. Und zwar ging es ihnen vor allem um obdachlose Menschen, die psychisch krank sind, weil man immer diese Drehtüreffekte hatte, rein in die Klinik, ein bisschen stabilisieren, wieder raus auf die Straße, und die Stabilisierung, die in der Klinik erreicht wurde, da eben sofort wieder zunichte gemacht wurde. Hat sich also eine Personengruppe angeschaut, die sehr, sehr belastet ist mit ganz, ganz unterschiedlichen Problemen, und hat dann ein Konzept zusammengeschrieben mit Maßnahmen, mit Prinzipien, mit Ideen, wie man mit diesen Menschen umgehen muss, damit es auch ihnen gelingt, dauerhaft in eigenem Wohnraum zu leben. Und da war für ihn ganz klar, zuerst mal, Wohnen ist ein Menschenrecht, das ist das oberste Prinzip, brauchen diese Menschen eine Wohnung, und zwar eine Wohnung, die nicht an irgendwelche Verhaltensbedingungen geknüpft sind. Also niemand muss eine Therapie machen, niemand muss irgendwie eine Krankheitseinsicht haben und einen Tablettenplan erfüllen, nur um in einer Wohnung wohnen zu dürfen. Das war also der erste Aspekt, deswegen Housing First. Die Wohnung steht am Anfang, aber das Second bei dem Housing First ist das Entscheidende, was gar nicht im Namen vorkommt, was man dann immer noch erklären muss, ist, dass allein, wenn wir von den Menschen ausgehen, die wirklich Schwierigkeiten haben, die psychisch erkrankt sind, die Suchterkrankung haben, die teilweise traumatisiert sind, ist es nicht ausreichend, nur die Wohnung zu geben. Deswegen reden wir auch nicht von Housing Only, sondern von Housing First. Und das Second ist ein Betreuungsangebot. Und das verfolgt ganz bestimmten Prinzipien, und wir orientieren uns da an den Housing First Europe Guide. Da sind die nämlich sehr gut zusammengetragen worden, von den Österreichern auch ins Deutsche übersetzt. Und da geht es vor allen Dingen darum, Freiwilligkeit, Autonomie zu wahren. Es werden keine Termine vorgegeben, es werden keine Themen vorgegeben, sondern es werden immer wieder proaktiv Angebote gemacht. Und es geht sehr, sehr viel um Beziehungsarbeit. Und die Verläufe, die wir haben, wie Hilfe angenommen werden, die gehen eben wellenförmig, und wir schwingen halt mit. Ne? es geht nicht darum, jede Woche einen Termin für eine Stunde wahrzunehmen, sondern manchmal sind es 3 Termine in einer Woche und manchmal ist 3 Wochen gar nichts los. Und das ist in Ordnung. Wir arbeiten idealerweise in multiprofessionellen Teams. Das lässt sich im Bundesgebiet aus ganz unterschiedlichen Gründen noch nicht immer verwirklichen. Das Projekt in Berlin, in dem ich auch arbeite, haben wir es ganz gut umgesetzt. Wir haben im besten Fall natürlich Sozialarbeitende, aber auch Psychologen, Psychologinnen, Personen aus dem Gesundheitsbereich. Aber wir arbeiten auch mit Peers zusammen. In Berlin haben wir mittlerweile 2 Kollegen, die selbst obdachlos gewesen sind lange Zeit. Und es gibt oftmals noch sowas wie Haushaltshilfen oder Handwerker. Das ist in den Projekten und Programmen recht verschieden. Hängt auch immer von den lokalen Gegebenheiten an. Manchmal kann man sich extern gut vernetzen. In Berlin der Größe ist es ein bisschen schwieriger. Und was eben auch bewerkstelligt wird, das ist auch in den Ländern, in den Kommunen, Städten unterschiedlich gehandhabt. Aber die Wohnraumversorgung ist, also die Wohnraumsuche, muss man ja sagen, es geht ja nur um eine Vermittlung, findet oftmals durch eine Stelle im Team statt. Es gibt aber auch andere Kommunen, die haben das anders geregelt. Die haben irgendwie, Leipzig zum Beispiel hat einen sozialen Wohnungsbau, wo die Stadt gesagt hat, so und so viele Wohnungen gehen jetzt an Housing First und ein Träger übernimmt halt die Betreuung. Da gibt es unterschiedliche Modelle.
Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, wie sie überhaupt an Wohnungen kommen, wie die vermittelt werden und was ihnen da zur Verfügung steht. Sie haben eine Sache gesagt, dass in den 1990er Jahren dieses Housing First in den USA entwickelt wurde. Können Sie sich das erklären, warum das hierzulande erst relativ spät eingeführt wurde, also irgendwie so 30 Jahre danach? Ist man nicht darauf aufmerksam geworden? Oder war das Thema Umgang mit Wohnungslosigkeit einfach nicht im Fokus von Politik hierzulande? Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, zu unterschiedlichen Zeiten gibt es unterschiedliche Antworten. Ich vermute tatsächlich, dass es vor 30 Jahren den Bedarf gar nicht gab. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wir haben in Deutschland vergleichsweise auch zu anderen europäischen Ländern eine recht gute Entwicklung in der Arbeit mit wohnungslosen Menschen gehabt. Wir haben einen eigenen Paragraphen, der regelt, dass Menschen, die wohnungs- und obdachlos ist, dass man denen helfen soll. Es gab das Prinzip ambulant vor stationär. Also da ist eigentlich relativ viel passiert, dass ich denke, man vor 30 Jahren wahrscheinlich einen relativ guten Umgang hatte mit wohnungslosen Menschen. Und wir, also jeder, der aus Berlin kommt, weiß ja auch, wie sich das Stadtbild verändert hat. Ich bin da vor 25 Jahren nach Berlin gekommen und habe das ein ganz anderes Bild gehabt, ne, von Straßenobdachlosigkeit zum Beispiel, sichtbarer Straßenobdachlosigkeit. Da hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Zeitgleich ist der soziale Wohnungsbau zurückgegangen. Zeitgleich gab es diese Mietenteuerung und damit diese Knappheit auf dem Wohnungsmarkt. Und das ist irgendwann an irgendeiner Stelle kollidiert. Und ich glaube, dann hat es einfach ein bisschen gebraucht, um zu erkennen, dass das, was wir mal hatten und was mal funktioniert hat, zumindest für einen Teil der Person nicht mehr ausreichend ist und dass es da eine ganze Personengruppe gibt, nämlich die, die am stärksten belastet sind, die auf der Straße wohnen, die vielleicht Erkrankungen haben, die nicht so in der Lage sind, auch von selbst Hilfe abzurufen, dass man die gar nicht mehr erreicht und dass die vor allem in den Großstädten maximal noch mit Notversorgungsangeboten über Wasser gehalten werden. Die gehen vielleicht noch in eine Notschlafstelle oder in die Wärmestube oder zu irgendeinem Essenangebot. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, eine Perspektive zu entwickeln. Und da musste man dann irgendwann doch mal über die Grenzen hinausschauen und hatten dann natürlich schon gemerkt, okay, da gibt's sowas wie Finnland und dann gibt's andere Städte, die sich da dann schon viel früher rangetraut haben und dann ging es so langsam los. Die Düsseldorfer haben mal gestartet, einfach mit einer ganz eigenen Idee, das auszuprobieren und die Berliner waren mit einem evaluierten Modellprojekt dann eins der ersten, die dann eben auch zeigen konnten, naja, es macht schon Sinn, warum soll das in Deutschland nicht funktionieren? schon hier, was schon auf anderen Kontinenten oder in anderen Ländern funktioniert. Das war nämlich so ein bisschen die Vermutung, dass das irgendwie hier doch gar nicht so richtig hinpasst.
Also Sie sagen, die Situation war vor 30 Jahren eine andere, vielleicht auch eine bessere. Da hat sich was verändert oder verschlechtert in der Wohnungslosigkeit in diesem Zeitraum. Was gibt's denn an Zahlen und Fakten über Wohnungslosigkeit in Deutschland? Also ich habe gefunden, 895.000 Menschen in Europa sind ohne Wohnung. Das ist eine Zahl vom Europäischen Dachverband der Wohnungslosenhilfen. Geben Sie uns mal ein paar Fakten über dieses Ausmaß und auch die Qualität von Wohnungslosigkeit oder von Obdachlosigkeit in Deutschland, sofern man das überhaupt feststellen und zählen kann.
Ich will das mal versuchen mit dem bisschen, was es gibt. Ja, es gibt ja jetzt schon sehr viel mehr als noch vor vielen Jahren. Das ist so ein bisschen auch so ein Phänomen, dass man irgendwie sämtliche Zahlen erhebt, aber gar nicht so richtig weiß, wie viele wohnungslose oder obdachlose Menschen gibt es dann eigentlich in unserem Land. Ich glaube, was gute Zahlen sind, sind die Schätzungen von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, weil die sich einfach schon über Jahre darum kümmern, überhaupt Zahlen darzustellen. Die haben da sicherlich ganz verschiedene Methoden, wie sie das machen. Und diese Zahl sind eben 607.000 wohnungslose Menschen in 22 und davon 50.000 Menschen obdachlos. Das ist das, was man eine Zahl, die ich immer sehr vertrauenswürdig finde, die erhoben wurde von der BAGW.
Jetzt müssen wir einmal erklären den Unterschied zwischen wohnungslos und obdachlos. Genau. Weil das ist ja durchaus eine Diskrepanz und diese Feinheiten sind im Einzelnen vielleicht gar nicht so bekannt.
Genau, das ist bei dieser Thematik ohnehin sehr, sehr wichtig, immer genau zu definieren, über welche Personengruppe reden wir eigentlich, weil wohnungslos, das können wirklich viele, viele Menschen sein. Deswegen rede ich auch oft von Wohnungsnotfallhilfe, weil da ist irgendwie alles mit drin. Obdachlos sind eben Menschen, die wirklich kein Obdach haben, also die auf der Straße leben. Wohnungslos sind Menschen, die keine Wohnung haben, die können aber durchaus untergebracht sein in irgendwelchen Hilfemaßnahmen oder in irgendwelchen Therapieangeboten. Auch Menschen, die in Haft sind, sind nicht obdachlos, aber können wohnungslos sein zum Beispiel. Da wird das Problem dann erst extrem, wenn sie entlassen werden. Aber auch ordnungsrechtliche Unterbringung, das sind Menschen, die sind dann eben auch untergebracht. Wir würden vielleicht allgemein sagen Obdachlosenwohnheime, so wird das oft benannt. Das sind aber so ordnungsrechtliche Unterbringungen und auch diese Menschen zählen dann zu den wohnungslosen Menschen.
Und Housing First ist da für Wohnungslose als Oberbegriff und das meint auch dann im Detail unter Umständen Obdachlose.
Wir konzentrieren uns tatsächlich eher auf die Menschen, die obdachlos sind. Also es kann natürlich auch, wir fühlen uns schon auch verantwortlich für jemand, der jetzt gerade im Wohnheim wohnt oder so, das ist kein Ausschlusskriterium, aber es geht uns darum, Menschen zu erreichen, wir sagen das immer, die im bestehenden Hilfesystem nicht versorgt werden oder lange Zeit nicht versorgt werden. Also bei uns sind Menschen, die haben diese sehr hochschwelligen Angebote, die eben dazu dienten, wieder in eigenen Wohnraum zu kommen, nicht geschafft, haben das frühzeitig beendet oder haben den Zugang gar nicht gefunden. Also vieles, was wir im herkömmlichen Hilfesystem haben, ist unfassbar hochschwellig und für manche Menschen schon gar nicht möglich, da überhaupt reinzukommen ohne externe Hilfe. Und das sind eigentlich die Menschen, für die wir uns verantwortlich fühlen, weil die anderen sind im bestehenden Hilfesystem gut aufgehoben.
Geben Sie uns mal ein Gefühl dafür, was das für Menschen sind. Was sind das für Geschichten? Sind das alles Einzelfälle oder können Sie so Cluster bilden? Kann das jeden treffen? Fragezeichen.
Ich glaube tatsächlich, dass Wohnungslosigkeit und auch Obdachlosigkeit jeden treffen kann. Es braucht sicherlich ein paar Faktoren, die ungünstig zusammenkommen müssen. Aber ich habe Lebensgeschichten gehört, wo ich dachte, okay, wenn man den 30 Jahre vorher getroffen hätte, dann wäre man doch niemals auf die Idee gekommen, dass diese Person irgendwann mal obdachlos ist. Das gibt es Auf jeden Fall. Was ich schon auch sehe bei den Personen, die bei uns sind, also die wirklich einen langen Leidensweg hinter sich haben, sind es oft Personen, wo man oft, wenn man so ein bisschen anschaut, die Biografie anschaut, so ein bisschen zurückgeht in die Kindheit, dann sieht man schon oft, dass da schon manchmal Nachteile einfach waren und die dann dazu führten, in der Entwicklung dann auch im Erwachsenenalter mit Krisen nicht gut umgehen können, dass es dann in so einer Zuspitzung dann zu einer Obdachlosigkeit kam.
Hm. Und ist das eher ein Thema für Männer, Frauen, junge, alte? Geben Sie uns ein bisschen was zur Demografie der Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind.
Also komischerweise gibt es immer so eine Zahl 70-30 und ich glaube, es kommt irgendwie hin. Es betrifft auf der Straße lebende oder auch, muss man nochmal unterscheiden, es gibt auch so eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer von obdachlosen, wohnungslosen Menschen, weil die sich bei irgendwelchen Freunden auf dem Sofa aufhalten oder bei irgendjemand in der Laube oder in der Garage unterkommen. Die sieht man erstmal gar nicht, die hat niemand auf dem Schirm, aber auch die sind ja wohnungslos. Ja? Und da ist es so, dass Frauen viel mehr in dieser verdeckten Obdachlosigkeit sich befinden oder Wohnungslosigkeit, eben auch, um sich mehr zu schützen, weil die natürlich auch direkt auf der Straße viel mehr Gewalt ausgesetzt sind. Also der Anteil der Männer ist auf der Straße lebend deutlich höher. Das kann man vielleicht tatsächlich auch sehen. Ne? Wenn man durch die Stadt geht, sieht man mehr Männer als Frauen. Das heißt aber nicht, dass Frauen nicht genauso betroffen sind. Sie finden andere Wege, möchte ich sagen. Und
machen Sie es nochmal plastisch. Welche Faktoren tragen Ihrer Meinung nach maßgeblich zur Obdachlosigkeit in Deutschland bei?
Also definitiv ist es eine Geldfrage. Ich denke, jemand, der Geld hat, kann immer irgendwo sich was kaufen, einmieten, wie auch immer. Wenn ich wenig Geld zur Verfügung habe und bin ich darauf angewiesen, dass ich dass ich irgendwie auf diesem knappen Wohnungsmarkt was abbekomme. Und dann sind ja solche Faktoren wie, ich habe schon mal einen Schufa-Eintrag, schwierig, da fängt es dann schon mal an. Mhm. Dann sind natürlich auch soziale Faktoren, ne? Wie sehr bin ich belastet, habe ich eine Erkrankung, habe ich eine Suchterkrankung, bin ich schwer belastet, traumatisiert, das alles sind Faktoren, dass man es nicht mehr stemmen kann, die Anforderungen, die vielleicht eine Wohnungssuche oder auch einen Wohnungserhalt ermöglichen. Also Mietschulden ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, es gibt unfassbar viele Fälle, wo Menschen aus den verschiedensten Gründen Mietschulden angesammelt haben und keine Strategie hatten und nicht wussten, wie sie sich Hilfe holen sollen, um diese Wohnung zu retten und sind dann irgendwann nach einer Räumungsklage gegangen. Ich finde, da gibt es ganz viele tragische Geschichten, wo ich dachte, oh mein Gott, wenn die Person zur richtigen Zeit, zur richtigen Stelle gewesen wäre, dann hätte man das ja heilen können. Also es hätte gar nicht zur Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit kommen müssen. Deswegen ist Prävention auch so ein Riesenthema. Also man muss jetzt eigentlich alles unternehmen, dass niemand unnötigerweise überhaupt erst seine Wohnung verliert. Und ja, und da kommen verschiedene Sachen zusammen.
Also Housing First heißt übersetzt erstmal die Wohnung, alles andere kommt danach. Schuldnerberatung, Suchtberatung, Versorgung, Gesundheitsversorgung oder Behandlung von Krankheiten. Wie gelingt das in der Praxis, diese Trennung umzusetzen? Das heißt ja, Sie müssen im Grunde mit allen nachgelagerten Gewerken, sag ich mal, und Betreuungsangeboten sehr intensiv zusammenarbeiten als Institution, die Wohnraum vermittelt oder beim Finden und Beziehen einer ersten eigenen Wohnung hilft.
Das ist richtig. Wir haben, also zum einen versuchen wir, also mit unserem Team schon viel aufzufangen. Da sind wir noch gar nicht dabei, einen Therapieplatz zu finden. Das ist mal ohnehin mindestens genauso schwierig wie eine Wohnung zu finden. Und ganz oft muss im Vorfeld ganz viel passieren. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass ein ganz wichtiger Aspekt die Beziehungsarbeit ist. Also wir müssen ein Umfeld schaffen, dass die Menschen freiwillig sich öffnen und eine Bereitschaft zeigen, an ihre Themen zu arbeiten. Und dann gucken wir erstmal, was wir intern für sie regeln können. Und ansonsten begleiten wir sie zu allen Institutionen, Gesundheitseinrichtungen, was auch immer. Und ganz im Einzelfall gucken wir, wo ist jetzt die Anlaufstelle, wer ist jetzt die richtige Ansprechperson und gehen dann eben mit, begleiten so intensiv wie eben nötig und gewollt.
Als Sie 2022 den Bundesverband gegründet haben, haben Sie Öffentlichkeit bekommen, Aufmerksamkeit, und dann gehe ich davon aus, sind Sie wahrscheinlich überrannt worden von Anfragen von Menschen, die gesagt haben, ich brauche auch eine Wohnung, ich bin wohnungslos. Wie gehen Sie mit sowas um? Was war das für eine Dimension?
Ich glaube, dass sich an den Bundesverband gar nicht so viele gewendet haben, weil wir ja der Bundesverband, wir verrichten ja die Vernetzungsarbeit, aber ich kenne das aus meinem Projekt in Berlin, dass eigentlich jeder mediale Auftritt auch immer zur Folge hatte, dass wir ganz viele Anfragen haben, die wir alle überhaupt nicht bedienen konnten. Mittlerweile sind wir in der glücklichen Situation in Berlin, dass wir ja 5 weitere Projekte haben, die auch, wo 4 davon noch im Aufbau sind, sodass wir immer weiter vermitteln können. Aber auch das wird Grenzen haben. Also ich weiß, dass Housing First sehr prominent im nationalen Aktionsplan genannt wird. Andererseits weiß ich auch, dass es noch keine Idee dazu gibt, wie man diese Housing First Angebote so in die Städte etabliert, dass sie tatsächlich zahlenmäßig auch wirklich was bewirken könnten. Ich sehe, dass wir sehr viel Qualität leisten. Die Quantität, die Zahlen können wir, glaube ich, in dem Umfang, wie wir jetzt aufgestellt sind, noch gar nicht liefern. Aber das ist eine Hauptaufgabe, die sich auch der Bundesverband eben gesetzt hat, da zu schauen, wie schaffen wir das, diese Housing First Angebote so zu etablieren, dass sie auch wirklich eine Strahlkraft haben und auch zahlenmäßig am Ende etwas bewirken.
Bleiben wir mal bei den Zahlen, die jetzt so Sie vorweisen können oder was Sie erreicht haben. In welcher Größenordnung ist das ungefähr? Wie viele Menschen schaffen Sie es pro Jahr ungefähr zu vermitteln und zu sagen, das ist Housing First, das ist ein Start, eigene Wohnung, und dann kommt eine Kette von Hilfsangeboten von wem auch immer?
Ja, ich muss dazu vorweg vielleicht schicken, dass wir in unseren Erfolg gebremst sind. Das liegt daran, ich habe nochmal geguckt, also ich glaube, wir sind jetzt, ich wollte es mir eigentlich merken, aber ich bin nicht so gut mit Zahlen. Ich glaube, wir sind 15 Städte, die jetzt gerade im Bundesverband sind. Das sind aber mehr Projekte, weil wir in einigen Städten, Berlin, Hamburg zum Beispiel, auch mehrere Projekte haben. Kommen wir vielleicht so auf 20 bis 25 Projekte. Die haben alle ihre eigenen Zahlen. Die haben alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten angefangen. Ich kann es für Berlin sagen. Nur unser Projekt hat in den letzten 5 Jahren 70 Wohnungen akquiriert. Unsere Kollegen vom Sozialdienst katholischer Frauen, die ein Angebot nur für Frauen haben, sind mittlerweile, glaube ich, bei 90 Wohnungen. Alles aus Eigeninitiative mit der freien Wohnungswirtschaft in Kooperation herangeschafft. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ungefähr 80% aller jetzt bestehender Programme oder Projekte sind zuwendungsfinanziert. Das heißt, die haben alle einen gedeckelten Haushalt und haben sozusagen festgeschrieben für die Betreuungsarbeit einen ganz bestimmten Stellenanteil. Und ich hatte vorhin schon gesagt, wie wichtig beim Housing First das Second ist. Und wir können keine Wohnungen weiter vermitteln, wenn wir nicht sicherstellen können, dass wir diese sehr intensive Betreuungsarbeit leisten können. Das heißt, wir hören einfach irgendwann auf, Leute in Wohnungen zu vermitteln, weil wir ja die Unterstützungsleistungen bedienen wollen. Ich glaube, also das vermittelt mir zumindest unser Wohnraum Scout. Wir könnten mehr Menschen sogar noch in den Wohnraum bringen. Wir können aber im Moment mit diesen Zuwendungshaushaltsmitteln nicht noch mehr Betreuungspersonal einstellen und damit nicht mehr Unterstützung sicherstellen. Wenn wir das aber nicht machen, verlieren wir unsere Wirksamkeit und dann ist es nicht mehr Housing First.
Also das heißt, verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, der Engpass, das sind gar nicht so sehr die einzelnen Wohnungen, der einzelne Wohnraum, für die Sie den Schlüssel kriegen und sagen können, bitteschön, das ist dein neues Zuhause. Sondern der Engpass ist der Beginn dieser Betreuungskette und die Manpower, die es braucht, damit mit einer Person zum Amt gegangen wird, damit man eine Schuldnerberatung organisiert, damit man Suchtberatungsangebote anleiert und sicherstellt, dass derjenige die auch wahrnimmt? Genau. Fragezeichen.
Also wir haben vielleicht so auch nochmal zum Verständnis, wir haben Menschen, die geraten wirklich regelmäßig in Krisen, die für die ist das ein Wahnsinn, plötzlich in eine Wohnung zu ziehen. Die haben vielleicht 10, 15 Jahre auf der Straße gelebt, für die ändert sich ihr ganzes Leben. Da ist ganz viel Angst dabei, da ist ganz viel Misstrauen auch dabei in die eigene Person, in uns, in das System. Das heißt, was wir eben auch machen, ist sehr viel auffangen. Da geht es noch gar nicht darum, zu irgendeiner Schuldnerberatung zu gehen, sondern diesen Menschen bei der Stange zu halten, irgendwie jetzt nicht an sich zu verzweifeln oder so. Da Einsamkeit spielt eine Rolle. Wir machen viele Gruppenangebote, damit die Menschen auch außerhalb ihrer vier Wände etwas tun können. Und ja, im Moment ist es so, Stand heute, dass wir noch mit den Bemühungen, die wir haben in der Wohnraumakquise, noch mehr Wohnraum wahrscheinlich bekommen könnten. Aber das hat auch Grenzen. Ne? Also am Ende gibt es zu wenig Wohnungen und am Ende sind die bezahlbaren Wohnungen zu wenig. Also da können wir auch nichts Unmögliches wahrmachen. Am Ende ist es nicht die Aufgabe von Housing First Projekten oder Programmen, Wohnraum zu erschaffen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das sind andere AkteurInnen, die dafür verantwortlich sind. Was wir leisten können, ist für einen Personenkreis, der ganz, 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 ganz am Ende an der Schlange steht oder der sich eigentlich gar nicht anstellt, der geht gar nicht los und stellt sich an irgendeine Stange, den Zugang zu schaffen. Das gelingt Housing First sehr gut, weil wir ein Angebot erklären können, der offensichtlich sehr eingängig ist. Also da gibt's dann Wohnungsgeber, Wohnungsgeberinnen, die dann, mit denen wir uns auseinandersetzen, das Konzept erklären, die sagen, ja, verstehe ich irgendwie, nee, ja, ich wollte schon immer irgendwie mal obdachlose Personen eine Wohnung geben, aber ich wusste nicht wie. Ich hatte Angst, wenn ich keine Ansprechperson hatte. Und das ist ja etwas, was auch ein Prinzip von Housing First ist, sind nämlich die flexiblen Hilfen so lange wie nötig. Also das heißt, es hört nicht irgendwann auf und dann muss jeder zusehen, wie man klarkommt, sondern das ist ein Prinzip. Und in der Regel ist es auch so, dass die Housing First Programme mit den Mietern und Mieterinnen und der Vermietung so eine Art Schweigepflichtsentbindung unterschreiben, wo dann drinne steht, also wenn irgendwie das Mietverhältnis gefährdet ist, aus welchen Gründen auch immer, und sie erreichen den Mieter oder die Mieterin nicht mehr, dann dürfen sie sich an uns wenden, auch noch nach drei Jahren und auch wenn wir schon vielleicht gar keinen Kontakt mehr hatten. Und das ist was Besonderes.
Gehen wir gleich nochmal drauf ein, auf die Perspektive der Wohnungsgebenden. Erklären Sie kurz nochmal, wie kommen Sie an die Wohnungen? Sind das kommunale Wohnungsbaufirmen, die bestimmtes Kontingent zur Verfügung stellen, oder sind es tatsächlich Privatvermieter, die sagen, ich bin Besitzer von 20 Eigentumswohnungen und eine davon hätte ich für euch?
Es gibt ganz in den unterschiedlichen Kommunen, Ländern, Städten, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, weil die Bedingungen einfach kommunal so unfassbar verschieden sind. Das ist aber auch ganz gut. Das mag ich an Housing First, dass sich das dann eben einfach so anpasst. Das, was gegeben ist, nehmen wir und wenn nicht, machen wir es irgendwie anders. Und in Berlin war es so, dass die Wohnraumakquise aus den Projekten heraus organisiert werden sollte. Das heißt, wir haben eine Stelle in unserem Programm, die nur für die Wohnraumakquise ist. Und das ist eine Person, die sich in der Wohnungswirtschaft auskennt. Ja? Und die hat es geschafft, Kooperationsverträge mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu schließen. Sie hat es geschafft, Kontakt herzustellen zu Privatvermietenden. Also wir haben das alles. Ne? Wir haben auch die Börsennotierten dabei. Also wir haben, glaube ich, alles. Genossenschaften, zwei Genossenschaften, die mit uns, die uns Wohnungen gegeben haben. Also wir greifen auf den ganz bunten ersten Wohnungsmarkt zu. Und unsere Kollegen und Kolleginnen der anderen Projekte in Berlin machen es genauso. Es gibt aber zum Beispiel in Leipzig, wo die städtische Wohnungsbaugesellschaft eben mit dem Sozialamt kooperiert und sagt, okay, so und so viele Wohnungen garantieren wir euch, stellen wir für Housing First zur Verfügung. Ich weiß, dass es in Hamburg so ein Mischkonzept gibt. Da gibt es zum einen, dass sie sagen, also so und so viel Wohnungen aus städtischem Bestand sichern wir euch zu, den Rest müsst ihr aber selbst auf dem Wohnungsmarkt akquirieren. Und so gibt es da ganz unterschiedliche Zugänge.
Nehmen wir mal die Perspektive der Wohnungsgebenden ein. Wenn jetzt jemand 20 Wohnungen hat und eine davon ihnen geben möchte, haben die da eine besondere Förderung davon? Was ist deren Perspektive? Wie erleben die das auch in der Zusammenarbeit mit ihnen? Sie haben einen Satz gesagt, es gibt eine Schweigepflichtsentbindung zum Beispiel. Also wenn es wirklich Stress gibt mit der einzelnen Wohnung, dann kann ich mich, ohne den Datenschutz zu verletzen, an Housing First wenden zum Beispiel.
Genau, das ist ein Aspekt, dass sie eben immer die Möglichkeit haben, dann in der Situation nicht allein zu sein, sondern noch Ansprechpersonen von uns haben. Und wir würden dann eben aktiv aufsuchen und gucken, dass wir zur Lösung beitragen können. Es gibt, das ist auch nicht in allen Städten oder in allen Programmen so. Bei uns ist es schon so, dass in der Zuwendungssumme zum Beispiel so ein kleiner Geldbetrag ist, so ein Fonds, wo wir sagen können, nach Ermessen, okay, jetzt ist hier irgendwie meine Wohnung, ist hier ein Schaden entstanden oder wie auch immer, dann können wir da auch mal eine Geldleistung zahlen. Das ist aber, muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen, in den letzten 6 Jahren haben wir diese Summe nie ausgeschöpft. Das waren Kleckerbeträge, die wir dann da mal bezahlt haben, einfach fürs Klima, würde ich mal sagen. Ansonsten glaube ich, ist es schon auch angekommen in der Gesellschaft, und Wohnungsgeber und Wohnungsgeberinnen sind Teil der Gesellschaft, dass es ein Problem gibt, was man gemeinsam lösen muss. Und wenn es um Wohnungslosigkeit geht, ist ein Teamplayer ganz klar zu erkennen, nämlich die Wohnungen haben. Aber man muss natürlich sicherlich auch Möglichkeiten schaffen, dass es nicht in die Hose geht, sage ich mal. Und da gab es eben viel Sorge, und die Wohnungsgeber und Wohnungsgeber hatten eben immer die Möglichkeit, dann doch jemand anderes zu nehmen, was sich vielleicht weniger risikobehaftet anfühlt, und dann aufzuwarten und zu sagen, ja, wir haben hier aber ein Unterstützungsprogramm, und da gibt es jetzt 300 Studien zu, also nicht nur aus Deutschland, aber aus Europa, aus Amerika, unzählige Evaluationen, wissenschaftliche Studien. Das ist eine sehr, sehr hohe, auch bei Menschen, die eben viele Schwierigkeiten haben, eine sehr, sehr hohe Wohnstabilität gibt. Das sind Fakten, die kann man vorlegen, und dann kann man erklären, wie wir arbeiten, und kann man sich das vielleicht vorstellen, dass das tatsächlich wirksam ist. Und da haben wir die Erfahrung gemacht mit den Wohnungsgebern und Wohnungsgeberinnen, dass die da neugierig sind, auch Vertrauen in dieses Konzept haben und sich darauf einlassen.
Also Sie können auch als Bundesverband ja die Best-Practice-Beispiele zeigen und einfach auch Zahlen zeigen, wie das funktioniert und wie die Erfahrungen in den verschiedenen Regionen sind.
Das ist eben auch ein Vorteil dieser Vernetzung und auch die Idee vom Bundesverband gewesen, zu sagen, also wir wollen auch störrische Kommunen in die Pflicht nehmen, weil wir jetzt gegenseitig halt immer so mit dem Finger auf uns zeigen können und sagen können, na, was hier funktioniert, warum soll denn das da nicht funktionieren? Und die Stadt macht so, das ist doch viel besser, warum machen wir es nicht auch so? Und natürlich sind die meisten Kommunen oder auch PolitikerInnen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die gucken natürlich, was gibt es schon, und hören sich an, wie habt ihr es gemacht, was sollten wir lieber lassen, wie hat es besonders gut funktioniert. Na klar, wir fangen jetzt an, voneinander zu lernen. Jetzt gilt ja auch nicht mehr der Punkt, ja, was in anderen Ländern geht, geht bei uns nicht. Also ich finde jetzt so Frankfurt, Main, Hamburg, Bremen, Berlin, das dürften jetzt nicht die wahnsinnigen großen Unterschiede sein.
Aber wenn Sie von störrischen Kommunen sprechen, die vielleicht dieses Thema Wohnungslosigkeit für sich so beantworten, dass sie sagen, wir schicken die Leute lieber in eine Gemeinde weiter. Woran liegt das? Was ist eine störrische Kommune nach Ihrer Erfahrung?
Ich glaube, dass dass dieses Vertrauen in dieses Konzept, man muss sich darauf auch ein bisschen einlassen können. Also ich glaube schon, dass es in der Gesellschaft auch eine Haltung noch gibt. Na ja, wieso sollen die denn jetzt einfach so eine Wohnung kriegen und die trinken ja nur und das. Da gibt es ja ganz, ganz viele Vorbehalte und das zieht sich ja durch alles. Das zieht sich natürlich auch durch die Verwaltung, das zieht sich auch durch die Parteien. Also je nachdem, welche Partei da wahrscheinlich irgendwie wo gerade am Regieren ist, hat man eben auch eine Haltung zu Menschen und auch zu gesellschaftlichen Fragen. Und Housing First bedient eben einen sehr menschenwürdigen Ansatz, hat eine hohe Haltung gegenüber der Würde des Menschen. Und das finden ja nicht alle so toll. Das ist ja leider so. Deswegen müssen wir sehr, sehr viel Lobbyarbeit auch leisten, weil das natürlich ein Personenkreis ist, die sehr wenig Lobby hat und wollen dann eben auch viel Gesellschaft mitnehmen und sagen, was wollt ihr denn eigentlich? Also was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Was wollt ihr euren Kindern erzählen, wenn ihr die morgens zur Kita bringt und müsst in der U-Bahn erst über 5 Menschen steigen, die in Schlafsäcken dort liegen? Was ist eure Antwort da drauf? Und ich denke, da ist Housing First doch eine gute Hilfe, menschenwürdig mit diesen Personen umzugehen, ihnen Perspektiven zu ermöglichen.
Also Akzeptanzhürden abbauen, Überzeugungsarbeit leisten, ein wichtiges Thema für Sie als Bundesverband Housing First. Wie reagiert eigentlich das Umfeld, also die konkreten Nachbarn im Haus, im Quartier, wenn Wohnungen mit Housing First belegt werden oder dem gewidmet werden? Wie nimmt man die mit? Das sind ja Leute, die gucken aus dem Fenster, die gucken aufs Klingelschild, denen begegnen sie vielleicht im Haus. Was gibt es da auch für Hürden zu überwinden?
Also ich würde behaupten, ich kann es gar nicht, also ich behaupte das jetzt einfach mal, dass 90% aller Mieter und Mieterinnen gar nicht erkannt werden, weil da steht ja nicht Housing First am Klingelschild, sondern da steht ja der Name des Mieters oder der Mieterin und die allermeisten verhalten sich so unauffällig, wie das auch in Berlin oder in anderen Großstädten so ist, dass man ja auch ja nicht weiß, wer daneben einen wohnt oder über einen, unter einen, das heißt, sie werden gar nicht erkannt als ehemals Obdachlose. In manchen Häusern, wo es so ein bisschen muggeliger ist oder man mit zu der Hausverwaltung vielleicht einen engeren Kontakt hat, spricht sich das mal rum. Dann muss das aber auch noch gar nichts heißen. Aber es gibt diese 2-3 Einzelfälle, wo es irgendwie bekannt geworden ist. Das ist eine Person, die war mal obdachlos und die vielleicht auch auffälliger ist, wo wir schon auch Geschichten von Vorverurteilung haben. Ne? Wenn denn da irgendwas im Hausflur abgestellt ist, dann war es immer der früher mal obdachlos war. Und da gibt es eine Möglichkeit und das ist dabei zu helfen, mit den Nachbarn, mit der Nachbarschaft ins Gespräch zu kommen. Und da versuchen wir halt alles, was geht, was möglich ist, ne? Dass man einfach sagt hier, oder und auch mit den Hausverwaltungen, die dann vielleicht auch Vorteile haben und denken, oh, jetzt ist da irgendwas, eine Scheibe kaputt und jetzt sagen die anderen, der war, also wir gehen einfach ins Gespräch. Aber es sind wirklich Einzelfälle. Mit den allermeisten Menschen, die bei uns im Programm sind, haben wir dort gar keine Themen.
Was sind für Sie in Deutschland oder auch vielleicht in Europa so Best Practice Beispiele, wo Sie sagen, da gab es besonders gute Kooperationen, um Lösungen herbeizuführen, die der Wohnungslosigkeit ein bisschen Abhilfe schaffen?
Gibt es da so
in Deutschland so Leuchtturmprojekte?
Ich denke, dass keine Stadt in Deutschland bisher das Problem bestmöglich gelöst hat. Vielleicht gibt es kleinere Kommunen, die kennen wir gar nicht, weil da gar keine Probleme auftauchen. Die rufen gar nicht Hallo, weil die haben ihre 10 obdachlosen Menschen irgendwie super versorgt. Das kann schon sein. Wenn wir von den großen Städten reden, glaube ich, gibt es im Einzelnen gesehen ganz, ganz tolle Programme, Housing First Programme, aber auch andere. Das sind ja nicht immer nur Housing First Programme, die helfen. Es gibt ja auch viele, viele andere Sachen, wo man denkt, Mann, das ist ein tolles Wohnprojekt, das ist eine tolle Idee, das ist jetzt vielleicht nicht Housing First, aber das ist auch eine richtig tolle Idee. Was ich bemängel, ist, dass es nie eine Gesamtstrategie gibt, die so ineinander zahnt und so ineinander greift, dass man sagen kann, hier hat eine Großstadt wirklich was in den Griff bekommen, sondern es sind einzelne Initiativen, einzelne Trainings, Träger, einzelne Programme, die für sich erfolgreich sind, gute Arbeit leisten, die aber in der Summe und in der Gesamtheit nicht schaffen, eine Obdachlosigkeit runterzufahren oder eine Wohnungslosigkeit zu beenden.
Aber nun gibt es ja diesen nationalen Aktionsplan, der dieses Thema aufgreift, bis 2030 dieses klare Ziel gesetzt hat, die Wohnungslosigkeit zu überwinden, konkret 31 Maßnahmen und die Zuständigkeiten zur Erreichung dieser einzelnen Maßnahmen von dem Thema Aktivierung von Wohnraum für Geflüchtete bis hin zu Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Wohnungsneubau sind ja verschiedene Maßnahmen beschrieben. Stimmt Sie das optimistisch? Und was muss aus Ihrer Sicht passieren, um dieses Ziel, Überwindung der Wohnungslosigkeit bis 2030, zu schaffen?
Mich stimmt es in jedem Fall positiv, weil wir an diesem Punkt vorher nicht waren. Also, dass man das jetzt als Thema auf Bundesebene gesetzt hat, ist erstmal gut, ist wirklich gut. Auch der nationale Aktionsplan ist ein gutes Zeichen, sich mit dieser Thematik überhaupt auseinanderzusetzen, verschiedene AkteurInnen zusammenkommen und überlegen, was könnten und müssten Maßnahmen sein. Ich sehe das im allerbesten Fall als einen Auftakt, als einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Ich kann noch nicht erkennen aus dem Aktionsplan, dass nun jeder genau weiß, was er zu tun hat. Es fehlen irgendwie Zeiten, genaue Zuständigkeiten. Die Maßnahmen sind sehr umfangreich beschrieben. Also da muss man als Kommune oder Land jetzt nicht sofort wissen, was sollen wir jetzt tun, wer bezahlt das und bis wann sollten wir das nochmal gemacht haben. Also das ist mir noch eigentlich ein bisschen zu offen und zu schwammig. Nichtsdestotrotz gibt es Arbeitsgruppen, wird da ja weitergearbeitet. Also es ist ja jetzt nicht dieses eine Papier und dann macht man nichts mehr, sondern an den Themen wird in Arbeitsgruppen weitergearbeitet. Wie effektiv die sind und welche Maßnahmen dann ganz konkret daraus resultieren. Da bin ich selber gespannt, das weiß ich gar nicht.
Also es wird sich zeigen, das zu konkretisieren, wer was zu tun hat und auch jährlich oder quartalsweise zu gucken, wie ist man mit dieser Gesamtaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen irgendwie nach vorne gekommen. Das Thema werden wir uns weiter angucken.
Wie verbindlich das auch ist, ne? Weil wir haben ja einfach Zuständigkeiten im Bundesgebiet und der Bund kann ja Dinge auch mit Geld unterstützen und anregen, aber viele Dinge sind tatsächlich auch wirklich einfach Ländersache, ne? Das muss man auch immer noch mit berücksichtigen.
Sie dürfen uns zum Schluss sagen, was Sie sich wünschen von Planenden, von Bauenden, von Akteurinnen und Akteuren der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, um das Thema Wohnungslosigkeit wenn nicht zu überwinden, dann doch zumindest zum Besseren, deutlich zum Besseren zu drehen.
Also was ich wirklich gelernt habe, ist, was wir brauchen, um Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit zu überwinden, das ist wirklich so ein Zusammenspiel von sämtlichen Playern. Das kann nicht die Wohnungswirtschaft alleine schaffen. Ich weiß, dass sie nicht bauen, weil die Bedingungen so schwierig sind. Das heißt, da muss politisch so gesteuert werden, dass wieder gebaut werden kann. Die bauen, müssen dann die Personen im Blick haben, die sich eben keine teuren Mieten und Penthouses und Townhouses und wie es alles heißt, leisten können. Es muss die Offenheit da sein, dann auch Menschen, die benachteiligt sind, Wohnraum zu geben. Und es braucht mehr Unterstützungsmöglichkeiten wie Housing First. Das ist eben in dem Bereich der sozialen Hilfen, muss es ein gutes Gesamtkonzept sein, was jede Person ermöglicht, so zu wohnen, wie sie wohnen möchte und auch wohnen kann. Und das ist eben so ein Zusammenspiel. Die Gesellschaft muss das alles mittragen, muss das unterstützen, die richtigen Menschen wählen und unterstützen, die das eben auch ermöglichen können. Also ein Zusammenspiel.
Dankeschön für das Gespräch. Corinna Münchow vom Bundesverband Housing First. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Ja, bis 2030 soll die Wohnungslosigkeit überwunden werden. Dafür gibt es den nationalen Aktionsplan unter Regie des Bundesministeriums. Und das aus gutem Grund, denn auf Ebene der Vereinten Nationen haben sich die Staaten ja committed. Armut in jeder Form und überall. bis zum Jahr 2030 zu beenden. Und dazu gehört eben auch Wohnungslosigkeit. In der konkreten Umsetzung ist die Überwindung von Wohnungslosigkeit ein gemeinschaftliches Thema zwischen dem Bund, den Bundesländern und den Gemeinden und Kommunen. Auch viele Initiativen machen sich auf den Weg und auch viele Akteure der Immobilienbranche sind aktiv und damit auch diejenigen, die Wohnraum planen, bauen und vergeben. Das könnten und sollten noch mehr werden. Infos zum Thema auf der Webseite des Bundesverbands Housing First verlinken wir bei uns in den Shownotes. Dort gibt es auch Beispiele und Projekte und zum Download den nationalen Aktionsplan. Tatsächlich empfehlenswert, sich das mal durchzulesen. Tja, und damit endet unsere 7. Staffel. Ich darf mich bedanken bei allen, die hier zu Gast waren. Begonnen hatte die Staffel mit dem Thema Diversity und Frauen in Führung in der Immobilienwirtschaft und anderswo. Beendet wird sie heute mit dem Thema Housing First, also quasi zwei gesellschaftliche Themen, die diese Staffel einrahmen. Wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause. Am 12. September sind wir wieder da mit neuen Themen und alle bisher erschienenen Folgen natürlich weiterhin zum Nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. So, und das war's für heute. Ab in die Sommerpause. Danke fürs Zuhören. Danke, Corinna Münchow.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.